Die Barbaren sind immer die anderen. Die, die man nicht versteht, die brabbeln halt. Und auf jeden Fall sind sie unzivilisiert. Vielleicht können wir denen ja mal Manieren beibringen und sie zivilisieren. Da spricht der kleine Kolonialherr in mir. Einer, der ein Buch geschrieben hat über den Kolonialismus, genauer gesagt Naturzustand und Barbarei, Begründung und Kritik staatlicher Ordnung im Zeichen des Kolonialismus. Dieser Autor heißt Oliver Eberl und mit ihm spreche ich jetzt. Hallo, Herr Eberl.
Hallo, guten Tag, Herr Rose.
Hat der kleine Kolonialherr auch schon mal in Ihnen gesprochen, wenn Sie ein anderes Land bereist haben und so gedacht haben insgeheim, naja, ganz so zivilisiert sind die nicht?
Ja, also das ist bestimmt schon vorgekommen, dass man sich so fragt. Aber ehrlich gesagt, jetzt stehe ich dann so im guten Licht da, aber ehrlich gesagt hatte ich mal eine umgekehrte Erfahrung, dass ich mit jemandem durch Spanien gefahren bin mit dem Zug, ziemlich lange sogar, das hat sich so ergeben. Und der immer gesagt hat, mein Gott, ist das dreckig hier und was machen die hier? Die räumen nicht auf, die machen nichts. Und ich ihn irgendwann gefragt habe, mein Gott, sag mal, wieso fährst du denn überhaupt dann weg, wenn dir das so wenig gefällt? Und da hat er gesagt, ja, um zu sehen, wie schön das zu Hause ist.
Aha, das ist das sogenannte Othering. Also man grenzt sich ab und wertet sich auf, indem man andere abwertet.
Ja, man wertet die anderen ab und wertet sich dabei auf und findet dabei Kategorien, die immer zu einem selber passen und die anderen dann nicht erfüllen. Und dadurch entsteht diese Differenz, die dann so als eine Hierarchie gedeutet wird.
Das sind ja die Soziologen sind ja in dem Bereich ja schon weiter. Der geschätzte Norbert Elias, der sagt ja, Zivilisation ist ein Rechtfertigungsbegriff für koloniale Herrschaft. Und Zivilisation ist ja immer irgendwie mit unserem Staat begründet oder verbunden. Das heißt, Staatlichkeit ist gleich Zivilisation. So sehen wir das zumindest, oder?
Das ist der breite Strom, würde ich so sagen. Also es gibt natürlich auch eine Idee, wo man das jetzt stärker so irgendwie kulturell deutet, aber eigentlich ist der Staat immer ein sicheres Zeichen für Zivilisation.
Und damit werden ja andere Organisationsformen von Gesellschaft, die es ja durchaus gibt, durchgängig abgewertet. Also das ist auf jeden Fall schlechter und die müssen sich nur entwickeln und dann sind sie so gut wie wir.
Oder sie schaffen das nicht, sich überhaupt so zu entwickeln, dann hat man natürlich sozusagen ein Zivilisationsgefälle oder Zivilisationsproblem. Und das ist ja auch ein bisschen die These von meinem Buch, dass die Idee des Naturzustands genau diesen Nichtzustand darstellt, repräsentiert und dadurch auch eine Abwertung dieser nichtstaatlichen Gesellschaftsformen stattfindet.
Könnte man ja meinen, dass die Politikwissenschaft sich damit beschäftigt, aber die hat ja andere Gesellschaftsformen eher der Ethnologie überlassen. Die Ethnologie soll sich mal mit den anderen beschäftigen. Ist eigentlich auch ein blinder Fleck, oder?
Ja, genau. Also die Wissenschaften sind natürlich durch ihre Arbeitsteilung einerseits ganz erfolgreich, andererseits verlieren die auch Sachen aus dem Blick. Und natürlich ist es so, dass die Politikwissenschaft staatliche Politik, also politische Ordnung, die in Staaten organisiert ist, per se anschaut. Und dadurch kann man ihr das nicht jetzt unbedingt zum Vorwurf machen, aber trotzdem kann man untersuchen, wie sich ein Blick etabliert, der die anderen abwertet. Das, glaube ich, kann man schon. Und das findet jetzt wirklich schon seit der Neuzeit statt.
Sie sagen ja, die koloniale Wahrnehmung war kein Missverständnis, sondern eine gezielte Verzerrung. Sie schreiben sogar vom Imperialismus der Staatlichkeit. Was meinen Sie denn damit?
Ich meine damit, dass es ja erstens dem Staat darum geht, seine Ordnung auszudehnen. Also er will halt immer weiter Ordnung schaffen, weil was heißt eigentlich Staat? Staat heißt eigentlich Untertanen und Steuern. Und das brauchen auch frühe Staaten. Und manchmal entscheiden sie dann aber, sie können diese Menschen als Untertanen nicht gebrauchen. Dann versucht man sie außerhalb der eigenen Grenzen zu halten. Aber häufig nutzt es doch, wenn man welche hat. Aber man muss die dann von der Partizipation fernhalten. Das ist natürlich auch klar.
Das heißt, das ist ja gar nicht mal eine ideologische Frage, denn Sie sagen ja auch, also bürgerliche und sozialistische Autoren haben sich im Grunde immer, dieser Begriff der Barbarei war immer der Mindestnenner für Weltanschauung. Kann das sein?
Ja, das Interessante ist, dass der Begriff Barbarei von allen irgendwie benutzt werden konnte, über verschiedene Grenzen hinweg, aber und auch immer das Gegentum des Staates meint, aber trotzdem es da Unterschiede gibt. Also im Marxismus zum Beispiel, also bei Engels in seiner Schrift über die Entstehung des Staates, ist es sehr ethnologisch angelegt. Und er versucht auch diese frühen Gesellschaften, wie er sie nennt, höher zu bewerten, während jetzt zum Beispiel in der liberalen Philosophie bei John Stuart Mill die Barbarei einen Zustand meint, der so zivilisatorisch und staatlich unter dem eigentlich notwendigen Niveau rangiert.
Das heißt, dieser Begriff vom Rückfall in die Barbarei, das sind immer die anderen gemeint. Und Sie sagen ja, dass die Menschheitsverbrechen der Moderne, dass sich das auch um Verbrechen der Zivilisation handelt und dass diese Idee von Barbarei verschleiert den Umstand, dass es sich bei dem Verbrechen moderner Staaten auch sagen um kolonialistische Verbrechen oder Menschheitsverbrechen handelt. Das ist ja schon ein harter Vorwurf. Das heißt, wir waschen uns frei, weil die Barbaren, die Nazis, die Verbrecher immer die anderen sind?
Der erste Punkt ist bestimmt, dass es auffällig ist, dass man also die Verbrechen des Nationalsozialismus als Rückfall in die Barbarei beschreibt. Und da ist natürlich die erste Frage, was hilft das eigentlich? Also was sehen wir damit, wenn wir das so beschreiben? Und ich glaube, wir sehen gar nicht so viel damit, sondern wir verschleiern eher, dass es sich um moderne, zivilisierte, aus der Mitte unserer Gesellschaft entstandene Verbrechen handelt, die auch von den Menschen aus der Mitte der Gesellschaft getragen und begangen wurden. Das müssen wir ja auch ein bisschen an uns ranlassen. Also es ist natürlich auch eine Abwehr, wenn wir sagen, ja, die Verbrechen sind ja ein Rückfall in die Barbarei und das droht aber nur Leuten, die irgendwie labil sind oder irgendwelche anderen Dispositionen haben. Aber den wirklich Zivilisierten droht das nicht. Es wird ja auch oft gesagt, so die Decke der Zivilisation ist dünn. Und ich sehe es ehrlich gesagt genau andersrum. Ich sehe so, dass die Zivilisation das auch in uns anlegt. Also, dass die so dünn ist, diese Decke. Also, die Ethnologie kann zum Beispiel zeigen, dass die Selbstbeherrschung in Jäger- und Sammlergesellschaften viel höher ist. Ja, da gibt es so Wutausbrüche, die sind da viel seltener. Und das, finde ich, ist ein wichtiger Punkt.
Es ist ja so immer so ein Reflex, ja. Die Nazis, das waren so Tiere, Verbrecher, das waren Barbaren, die sind ja auch verurteilt worden bei den Nürnberger Prozessen, das waren immer die anderen. Das ist eine angenehme Verschleierungstaktik, denn dann waren es nicht die Großeltern, es war eben nicht die Mitte der Gesellschaft, sondern das waren eben Tiere, Barbaren, wie auch immer. Eine leichte Verarbeitungsstrategie, oder?
Ja, also das stimmt. Also gerade dieses Bedürfnis, dass es nicht die eigenen Großeltern sind, wurde ja auch schon untersucht. Da kann man auch gleich noch drüber reden. Und es ist auch so, dass diese Betonung des besonderen Sadismus zum Beispiel natürlich oder der ganz schrecklichen Verhaltensweisen, dass das natürlich auch ja dazu hinleitet, dass man diese alltäglichen Beiträge nicht so sehr berücksichtigt. Und mich hat schon sehr beeindruckt diese Studie von Harald Welzer über die Familienerzählungen, die so stattfinden. Und dass also gerade von aufgeklärten, gut gebildeten Familien, die Enkelgeneration also gar nicht wissen möchte, dass die Großeltern vielleicht doch nicht so rein waren und sich nicht beteiligt haben am Nationalsozialismus. Und dass gerade da eine Erzählung entwickelt wird, dass die Eltern eher oppositionell, wenn nicht sogar Widerstandskämpfer waren. Und weil der Wunsch natürlich besteht, dieses schreckliche Verbrechen von uns wegzuhalten und aus der Familie draußen zu halten. Und letztlich wird dieses Bedürfnis auch bedient, wenn man sagt, ja, das ist ja ein Rückfall in die Barbarei und das sind nur so die ungebildeten sadistischen Bauerntölpel, die dazu neigen, ihren Grausamkeiten freien Lauf zu lassen. Und dadurch entsteht eine Schieflage in der Wahrnehmung. Also das würde ich auf jeden Fall so sehen.
Ja, zurück zum Kolonialismus. Das ist ja auch verbreitet, dass wir das Gute, das Westliche, das Zivilisierte, das Staatliche in die Welt tragen wollen. Da ist ja Amerika ein gutes Beispiel, aber auch Europa natürlich mit der Kolonialgeschichte. Und wir haben es ja eingangs gesagt, das steckt so tief drin. Wie kommt man denn da raus aus dieser Schleife, wie kann man den brechen, den kleinen Kolonialherrn in uns?
Ja, wie kann man den Kolonialherrn in uns brechen? Also das führt vielleicht zurück zum Anfang des Gesprächs. Also man muss erstmal akzeptieren, dass andere Formen anders sind, ohne dass man das bewertet. Natürlich will man, jetzt kommen wir natürlich zum Problem, natürlich will man Dinge, die Unrecht sind, auch als Unrecht bewerten. Also wir würden uns jetzt auch keinen Gefallen tun, mit einer Position, die sagt, ja, jeder kann halt machen, was er will. Und ob das jetzt Folter und Grausamkeit ist, das lassen wir zu. Das würde natürlich auch nicht gehen. Aber ich glaube schon, dass der, insbesondere jetzt bei Kulturkontakt, man auch weiter ist und man auch gelernt hat, dass ja, dass es auch so eine interkulturelle Kompetenz braucht. Und die kann man auch ausbilden. Und dazu braucht man auch, glaube ich, viel Kontakt. Deshalb ist es auch bedauerlich, dass zum Beispiel jetzt ja Kulturkontakt auch schwieriger wird letztlich durch Maßnahmen des Umweltschutzes und durch Corona. Man wird da wieder stärker an die eigene Gesellschaft gebunden. Und es gibt ja auch diesen ganzen Rollback, dass Europa in Frage gestellt wird, also als EU. Und auch dadurch gibt es weniger Kontakt und man schließt sich so ein bisschen ein, scheint mir. Also das wäre schon wichtig, das aufzubrechen. Ja, und das andere ist, dass man auch schauen muss, wo hat die eigene Gesellschaft Verbrechen begangen, auch jenseits des ganz großen Verbrechens Holocaust. Und da findet man ja dann leider auch noch eine Menge. Ja, also der Völkermord an den Herero und Nama wird ja gerade erst einigermaßen offen verhandelt. Und das ist ja noch lange kein abgeschlossener Prozess. Und sich den historischen Gegebenheiten zu stellen, ist, glaube ich, auch ein wichtiger Schritt.
Sie schreiben ja, dass die altvertrauten Annahmen der Politikwissenschaft über die Neutralität und Objektivität des damit erworbenen theoretischen Kapitals ins Wanken gerät oder ins Wanken geraten muss. Was sind denn die altvertrauten Annahmen, dass wir der zivilisatorische Nabel der Welt sind, oder was meinen Sie damit?
Damit meine ich, dass man auch mit dieser Idee, dass die staatliche, also die nichtstaatliche Ordnung ein Problem darstellt oder zu mehr Gewalt und mehr Chaos und so weiter führt, dass man sich von dieser Gewissheit ein bisschen lösen muss, um stärker zu erkennen, dass jetzt wieder die Anerkennung quasi der eigenen Verbrechen und jetzt in diesem Fall der Verbrechen des Staates, dass man so stärker auch berücksichtigen muss, was eigentlich die Bilanz genau des Staates ist. Natürlich wollen wir den Sozialstaat zum Beispiel und wir wollen auch eine staatliche Ordnung, die uns das Leben erleichtert. Aber das ist ja nicht die ganze Geschichte, sondern es gibt ja auch unheimlich viele Übergriffe des Staates und zwar gewaltvolle und zwar auch häufig in andere Gesellschaften. Und die müssen wir also auch sehen und thematisieren. Und da können wir nicht sagen, ja, die Erfolgsbilanz ist aber so groß, so quasi in der historischen Erfolgsgeschichte des Staates. Deshalb können wir darüber hinwegsehen. Das meine ich damit. Also, und das gehört dann auch natürlich zu dem Komplex, ist das jetzt die Zivilisation? Wenn es so ist, wie wir am Anfang gesprochen hatten, dass Zivilisation und Staat oft in eins fallen, so in der allgemeinen Ansicht, dann wird dadurch der Staat auch entlastet. Ja, wenn man sagt, ja, der bringt ja die Zivilisation und das, was dabei so, ja, wo gehobelt wird, fallen Späne, naja, da müssen wir akzeptieren. Das will ich vermeiden. Ich will nicht, dass wir das, was da so an Verbrechen und Gewalt anfällt, einfach übersehen.
Die staatliche Ordnung stützt ja auch ein Wirtschaftssystem, was ja Ungerechtigkeiten in die Welt bringt und Umweltzerstörung. Das heißt, das stabilisiert ja im Grunde auch das, was wir als Weltzerstörung nennen, also ein sehr ambivalentes Wirtschaftssystem.
Ja, die bestimmte staatliche Ordnung stützt auch ein bestimmtes Weltwirtschaftssystem, oder ja. Und ich meine, in der Politikwissenschaft, das ist jetzt vielleicht ein bisschen anderes Thema, ist natürlich die große Debatte, ob der Nationalstaat, so wie wir ihn kennen, ein Garant für den Sozialstaat ist und wir deshalb weniger Globalisierung haben sollten. Ja, da frage ich mich, ob das so ist oder ob nicht mehr Kooperation und mehr Integration auch zu mehr Sozialstaatlichkeit führen könnte. Die Frage dabei war auch immer, mit welchen Mitteln könnte man denn den Kapitalismus überhaupt, ja, sagen wir mal, mindestens reformieren? Und da scheint es mir so, dass man das nicht alleine mit nationalstaatlichen Mitteln kann. Also ich suche auch eine Form, die quasi höher integriert ist, also sagen wir mal EU oder sowas, aber die Demokratie gleichzeitig auch gewährleistet und gleichzeitig wirklich dazu geeignet ist, sozialstaatliche Elemente auszubauen und Kapitalismus eher zu zähmen als zu entfesseln. Also jetzt, wir hatten ja 50 Jahre lang die Entfesselungsphase und die hält ja auch an und jetzt muss es tatsächlich mal wieder zurückgedreht werden.
Das heißt, Rechtsstaatlichkeit, Demokratie, Mitbestimmung muss nicht unbedingt heißen, ein zerstörerisches Wirtschaftssystem, das bedingt, da müsste nach neuen Formen gesucht werden und da müssen wir auch unseren Geist ein bisschen öffnen. Gar nicht so einfach, oder?
Ist gar nicht so einfach. Es wird ja auch viel darüber nachgedacht, vielleicht manchmal zu abstrakt und so, obwohl es ja auch aktivistische Bewegungen gibt, die das natürlich fordern. Das Problem ist halt, dass wir die Tür nicht aufmachen dürfen, bevor wir nicht sicher sind, dass wir jetzt nicht großen Fehler machen. Und deshalb ist man so vorsichtig um Tür aufmachen und weiß halt noch nicht, wie die neue Ordnung aussieht. Und sie entsteht halt. Aber sie sollte nicht naturwüchsig entstehen, so durch die Bedürfnisse des Kapitals geprägt. Und das war in den letzten Jahren der Fall. Also es wurde halt die Freiheit von Kapital und Gütern und Arbeitskräften gewährleistet, aber es wurde nicht gewährleistet, wie man zum Beispiel Steuern überall erheben kann und große Vermögen halt entsprechend einschränkt.
Selbst die Marxisten und die linke Denker reden ja auch von barbarischem Zustand, von Barbarisierung der Welt, wenn alle die Wirtschaftsordnung zusammenbricht und dass der Kapitalismus sozusagen barbarische Auswirkungen hat in Teilen der Welt. Das ist auch schon ein Denkfehler, würden Sie das sagen, diese Begriffe zu benutzen?
Ja, ich versuche das meinen Freunden so zu erklären. Da sind wir uns aber nicht immer einig. Ja, ich meine schon, dass man sich auch davon trennen sollte und dass es letztlich nichts bringt, das, was der Kapitalismus oder auch andere Phänomene, also andere Gewaltphänomene oder Verluste, die wir haben oder sozialer Druck und soziales Leiden oder einfach nur Armut, die aufgebaut wird, dass man das als Barbarei beschreibt. Weil für mich ist es so, das hängt jetzt vielleicht auch damit zusammen, dass ich halt sehr viel dazu recherchiert und studiert habe. Für mich ist es so, wenn Barbarei gesagt wird, führt es immer darauf zurück, dass man es auf eine bestimmte Gruppe zurückführt. Und viele meiner Diskutanten und Freunde sagen, ja, man könnte das doch so verstehen, dass aber Barbarei halt einfach ein Zustand ist und der nicht an eine Gruppe gebunden ist. Und das ist so ein Punkt, der mir nicht richtig einleuchtet und dem ich widerspreche. Dass ich glaube, also wenn man Barbarei sagt, dann meint man letztlich auch eine Gruppe und dadurch hat man wieder das Problem ganz anders beschrieben. Auch das hatten wir ja vorhin schon mal. Dann hat man es so beschrieben, dass eine bestimmte Gruppe, die ein bisschen zu schwach und unzivilisiert ist, das Problem darstellt. Und da würde ich doch versuchen, rauszukommen.
Einen Anfang haben wir jetzt gemacht in unserem Gespräch. Ein zweiter Schritt wäre, Ihr Buch durchzustöbern, Naturzustand und Barbarei, Begründung und Kritik staatlicher Ordnung im Zeichen des Kolonialismus. Ein Buch von Oliver Eberl, mit ihm habe ich gesprochen. Ich wünsche Ihnen alles Gute, weiter in anregende Gespräche, dass Sie noch tolle Bücher schreiben und Ihnen einen schönen Tag.
Ja, danke schön.